Vorschläge, die ihr anzumerken habt in unserer Sendung, jederzeit herzlich willkommen. Zunächst aber jetzt zu unserem Themenüberblick.
Abriss, Sanierungsluxus, Wohnungsnot.
Heute wurden die Fauler Arbeiterhäuser endgültig diesen Zielen preisgegeben. Wir erwarten einen Studiengast, der heute Morgen noch in den Häusern wohnte und jetzt leider nicht mehr.
Die Wiedervereinigung ist, will man den vorherrschenden Berichterstattungen glauben, in aller Munde.
Wir machten eine gar nicht so kleine Demonstration von Menschen in Berlin ausfindig, die nicht damit in Einklang geht, und sprachen mit einem West- und Ostberliner Mitinitiator.
Ausländer und Ausländerinnen und ihre Position in und zu den Medien in der BRD.
Zufrieden sind die Betroffenen mit der gegenwärtigen Lage nicht und trafen sich deshalb am vergangenen Wochenende in West-Berlin. Auch Radio Dreieckland nahm an der Tagung teil und heute berichten wir darüber.
Putschversuch in Argentinien.
Nach seiner Niederschlagung durch die Aquino-Regierung sind die USA besser denn je auf der Insel vertreten. Mit den Hintergründen der Lage beschäftigt sich unser vierter Beitrag heute.
2 Jahre Intifada, Aufstand der Palästinenser in den besetzten Gebieten Israels.
Wie ist die Lage heute einzuschätzen? Welche Perspektiven ergeben sich nach 2 Jahren Aufstand?
Die Unternehmen der Deutschen Kommunistischen Partei stehen vor dem Ruin.
Wir sprachen mit einem Redakteur der DKP-eigenen Zeitung Unsere Zeit.
B31 Ost, erst letzte Woche sorgte das sogenannte Nachtfahrverbot für LKWs wieder für Schlagzeilen.
Unternehmer aus der Region wehren sich vehement gegen Verkehrsbeschränkungen, die der Freiburger Gemeinderat für sinnvoll erachtet. Unser Bericht soll Hintergründe zur aktuellen Auseinandersetzung liefern. Ja, und dann wären wir am Ende mit unserer Themenliste und kämen zu den Veranstaltungshinweisen, unter anderem ein ausführlicher zu einer heute Abend stattfindenden Nordirland-Veranstaltung. Ja, letzte Information aus den Fauler Arbeiterhäusern, so hieß es noch gestern, kommt alle zur Zwangsräumung Dienstag, den 12. Dezember, 8 Uhr. Und heute war nun der Dienstag, der 12. Und heute um 8 Uhr, was war denn da los? Neben mir sitzt jetzt Stefan, einer der letzten Mieter, die noch in den Häusern gewohnt haben. Wie lief denn nun die Räumung ab? Denn das geräumt worden ist, haben wir ja heute schon mehrfach auch berichtet.
Ja, es lief programmgemäß ab. Die kamen halt um 8 und mit einem relativ großen Polizeiaufgebot. Also mit so einem großen hatten wir eigentlich nicht gerechnet. Es waren ja nur noch 3 Mietparteien da, die geräumt worden sind. Und das ging halt unterschiedlich lang, bis sie in den Türen drin waren.
Habt ihr versucht, da ein bisschen ihnen den Zugang nicht zu einfach zu machen?
Wir haben einfach die Türen geschlossen gehalten, wie das in jedem normalen Haus nachts geschieht, damit nicht ungebetene Gäste eindringen.
Ja, und dann haben sie euch vorgefunden, nach längerem Bemühen, sind sie relativ brutal mit euch umgegangen oder wie verlief denn die Räumung?
Nee, das lief sehr amtlich, das war ja auch eine ganz besondere Räume, also nicht so nach Hausbesetzung oder so oder nach einem verlorenen Mietrechtsstreit, sondern das war eine hoheitliche Räumung durch eine Anordnung der Stadt, damit im öffentlichen Interesse die Sanierungsziele durchgesetzt werden konnten. Wir hatten ja im August die Zivilrechtsprozesse alle gewonnen und jetzt sind wir damit halt auf die Straße geworfen worden. Und dann kam halt der Herr Boch vom Bauverwaltungsamt und hat mir dann also praktisch das nochmal erzählt, weswegen ich da jetzt raus muss und mich aufgefordert, meine Wohnung zu verlassen. Und also ob das jetzt wieder so mit dem Baugesetzbuch übereinstimmt, weiß ich nicht. Gleichzeitig wurde ich live dann von den Polizisten unter Scheinwerferlicht volle Kanne gefilmt in meiner eigenen Wohnung. Und ansonsten lief das also in den Wohnungen. Ja, es ist halt schon brutal, wenn dann die Leute eben einem durch einen Intimbereich walzen, dann so nach und nach alles so rausmachen. Oder da war der Chef der Chef des Rechtsamtes, dieser ehemalige Richter Schröder Klings, der jetzt so seit 2 Jahren sich bemüht, uns rauszukriegen. Und der ist halt wie so ein kleiner Napoleon dann durch unsere Wohnung stolziert, grinsend, und ist dann durch die Reste von unseren Sachen so gelaufen und hat sich wirklich so wie King gefühlt, der die Schlacht gewonnen hat. Hat er ja auch.
Sind denn die, ja, die Arbeiter, die dann nachher diese Sachen auch rausgeschleppt haben, sind die unsanft mit euren Möbeln und eurem Eigentum umgegangen? Also hat man da sowas, bei manchen Räumungen gab es auch schon mal so richtig kleine Wutaktionen. War so irgendwas festzustellen für dich?
Nö, nee, eigentlich so. Die haben sich schon Mühe gegeben, also waren halt auch teilweise ruppig, weil einer der Leute auch recht viel Sachen dabei hatte. Das dauerte dann sehr lange. Und natürlich waren parallel dazu waren auch Arbeiter von Adrian und Koch, die haben dann auch mit rausgeräumt und haben auch schon mit dem Zerlegen der Gebäude angefangen. Das war halt so das Übliche.
Ja, das habe ich gesehen. Schon um 9:30 war ein ganzer Teil vom Dach zum Beispiel von den Arbeitern einfach zerstört worden. Also die Häuser letztendlich auch unbewohnbar gemacht worden. Wie erklärst du dir denn das doch sehr große Polizeiaufgebot? Also ihr hattet ja vorher schon irgendwie so eine Stimmung verbreitet, war zumindest beim Radio auch rübergekommen, dass die Häuser doch nicht zu halten sind. Dass es zwar sinnvoll ist, dagegen zu protestieren und auch die Türen zu schließen, wie du gerade gesagt hast, aber ihr habt euch ja wohl auch nicht sehr viel Hoffnungen gemacht, dass ihr jetzt, sagen wir mal, militärisch die Häuser halten könnt. Wieso trotzdem so ein großes Polizeiaufgebot seitens der Freiburger Polizei?
Also eine Hoffnung, die Häuser zu halten, die gibt's halt nicht oder gab's nicht und das war auch überhaupt nicht der Sinn der Sache. Nach welchen Gesichtspunkten die Polizei ihre Einsätze da gestaltet, das ist mir nicht bekannt. Also wann sie wie viele Leute schickt, deswegen kann ich die Frage auch nicht beantworten. Und von den Leuten her, es waren halt, ich kann das auch schlecht sagen, bei uns am Eck waren halt vielleicht so 30 Leute, am anderen Eck vielleicht auch so 30 Leute. Und es war eigentlich ganz gut, dass die Leute da waren und halt bekundet haben, dass sie das völlig daneben finden, auf diese Art und Weise, wie die Stadt sagt, preiswerten Wohnraum zu erhalten, indem er ihn kaputt schlägt. Und ich denke auch, das hat ein Stück eine Rolle gespielt, dass jetzt in Stühlinger das war, am Wochenende, also wo einfach wieder eine Stimmung entstanden ist, dass man sich diese ganzen Sachen nicht so bieten lässt. Und für uns letzte drei Mietparteien, es ging ja recht lange und es sind ja eine Reihe Leute von den Mietern rausgekauft worden. Für uns war das, also ich kann jetzt auch nur für mich sprechen, für mich war das eigentlich total okay. Es war auf jeden Fall, wir sind im aufrechten Gang raus. Es war nicht dieses demütigende, sogenannte freiwillige Rausgehen, weil wir haben an den Häusern gehangen und wir wollten da drin wohnen bleiben. Und das war eben das, was wir damit dokumentiert haben, dass wir nicht freiwillig gehen. Das war eigentlich alles, was wir zeigen wollten.
Wo bist denn du jetzt gelandet? Bist du jetzt ins Obdachlosen?
Es war,
Quartier eingezogen oder wo steckst du jetzt
gerade? Das hängt mit dieser hoheitlichen Mietaufhebung zusammen. Das ist eben so ein enteignungsgleicher Eingriff. Eben interessanterweise auf Mieterseite. Bei Eigentümern macht man das ja nicht. Wir haben insofern einen grundgesetzlichen Anspruch auf angemessenen und zumutbaren Ersatzwohnraum. Wie der genau aussieht, es wird im Gerichtsverfahren erst in 1,5 Jahren entschieden. Die Stadt hat vorläufig für mich zum Beispiel entschieden, das ist wieder ein Abbruchhaus in der Zähringer Straße, wo in 3 Jahren dann die Straßenbahn langkommt. Das ist jetzt der angemessene und zumutbare Ersatzwohnraum. Ansonsten muss man sagen, also wir sind nicht auf die Straße geräumt worden. Wir mussten während der Räumung dann den Mietvertrag unterschreiben. Sonst wären die Sachen eingelagert worden, war so richtig so Diktat. Also nichts mit freiwillig und Vertragsfreiheit. Entweder du unterschreibst oder die Sachen werden eingelagert. Und die, also jetzt muss man mal wieder sagen, unsere Wohnung war vorgeheizt vom Hausmeister des Liegenschaftsamtes, die war renoviert und kann man eigentlich so nichts dagegen sagen, ne? Abgesehen eben von diesen ganzen wohnungspolitischen Schweinereien, die da passiert sind.
Jetzt hatten ja die Fauler Arbeiterhäuser doch eine ganz schöne Bedeutung auch hier in der innerstädtischen Auseinandersetzung um die Wohnraumpolitik. Ist das jetzt so der vorletzte oder allerletzte Stein einer anderen Wohnungspolitik, einer Wohnungspolitik, die sich Leute auch erkämpfen, die sagen, wir möchten billigen, erschwinglichen und auch innenstadtnahen Wohnraum haben? Oder siehst du noch andere Perspektiven im Moment?
Die faule Arbeiterhäuser sind wie alle diese Konflikte auch nur eine Spitze des Eisberges, wo was sichtbar wird. Also dort hat man versucht, sich zu wehren. Man sieht halt im Stühlinger oder in anderen Stadtteilen, dass das höchst selten der Fall ist. Und es hängt letztlich wieder von den Leuten ab, ob sie in so einer Art und Weise sich verhalten, ob es in der Zukunft gelingen wird, da irgendwie einen solidarischen Zusammenhang herzustellen, wie vielleicht früher mal mit dieser Aktion Mietersolidarität. Das kann ich jetzt überhaupt nicht sagen. Jedenfalls denke ich mal von der Situation her ist es einfach so, dass praktisch niemand unterkommt. wenn er halt eben geräumt wird. Und es sollte mal, muss man auch einfach den Leuten sagen, ihr braucht nicht einfach verschwinden, bei Freunden unterkommen oder so. Die Stadt darf niemand auf die Straße setzen. Sie muss, also es werden dann auch die Räumungen aufgeschoben. Sie muss Ersatzwohnraum schaffen.
Ja, dann Stefan, danke ich dir, dass du hier warst. Und in dem Sinne, dass vielleicht mehr Wohnraum doch auch wieder zu erkämpfen ist, bedanke ich mich für das Gespräch. Mhm. Freiheit, Reichtum, Käuflichkeit. Für ein unheilbares Deutschland. So tönte es am vergangenen Samstag in Berlin, unter anderem im Einkaufsparadies Kurfürstendamm. Das Westberliner Büro für ungewöhnliche Maßnahmen, gemeinsam mit mehreren Ost- und Westberliner Gruppen, hatten zum Spektakel aufgerufen. Zwischen 6.000 und 10.000 Menschen waren diesem Aufruf gefolgt, gegen die Wiedervereinigung im Eiltempo und unter dem Diktat des westdeutschen Kapitals. Gefolgt zu einem Zeitpunkt, an dem auch unter Menschen in der DDR der Ruf nach eben dieser Wiedervereinigung immer lauter wird. Zu den Hintergründen der Demonstration sprachen wir heute mit Kurt Jotta vom Westberliner Büro für ungewöhnliche Maßnahmen und mit Uwe Dehn, Mitinitiator aus Ostberlin. Zunächst kurz Einschätzung aus Westberliner Sicht.
Das ist von mehreren Seiten vorbereitet worden und von daher hat sich eigentlich zu dieser Aktion ein ungeahntes Bündnis ergeben. Zum einen hatten wir vom Büro für ungewöhnliche Maßnahmen kurz nach diesen Ereignissen der Maueröffnung die Überlegung gehabt, diese Sache zu bearbeiten, zu verarbeiten. Dass wir, was wir da erlebt haben, wollten es aber nicht alleine machen, sondern gezielt mit Leuten und Gruppen von drüben, die so auch auf unserer Wellenlänge sind, zusammen eben eine Aktion machen, um dieses, was wir eigentlich schon drohen gesehen haben, dieses nationalistische und kapitalistische Überschwappen, da auf unsere, ja, seit Jahren jetzt gut praktizierte satirische, spektakuläre Art zu verarbeiten. Wir sind dann rübergefahren, konkret dazu der einen größeren Studentendemo, haben da drüben Leute angesprochen. Es hat sich sofort ein Kreis gebildet von Studenten drüben aus verschiedenen Universitäten, auch von Künstlern, der sich immer mehr erweitert hat. Und so ist die Idee entstanden, gemeinsam diesen spektakulären Umzug unter dem Titel Unheilbares Deutschland zu veranstalten. Parallel hat eine Initiative gegeben von der Friedenskoordination in Berlin, also die Friedensgruppen, der Zusammenschluss der Friedensgruppen mit dem Bündnis, dem antifaschistischen Bündnis, was es hier in Berlin stadtweit gibt. Die hatten auch zum selben Zeitpunkt eine Demonstration geplant. Da hat sich dann auch noch der Gewerkschaftsbund angeschlossen, die alternative Liste. Und von daher ist dieses breite Bündnis zu dieser etwas sehr ungewöhnlichen Aktion zustande gekommen. Und von unserer Seite haben sich sehr viele Leute jetzt in unserer Aktion Unheilbares Deutschland aus der DDR beteiligt, konkret aus Ost-Berlin vor allem. Und das ist jetzt auch eine Grundlage, auf der wir weiterarbeiten und heute Abend wieder ein größeres Treffen haben, zwecks Erfahrungsaustausch, also Nachbereitung dieser Aktion Unheilbares Deutschland und Vorbereitung zu nächsten gemeinsamen Aktivitäten in diese Richtung.
Mhm. War jetzt die Demonstration nur in Westberlin selber? Fand sie dort statt oder seid ihr auch über die Grenze rübergegangen?
Wir hatten das ursprünglich überlegt, zumindest unsere Aktion, also den satirischen Umzug, auch grenzüberschreitend zu machen, haben dann davon Abstand genommen, weil es doch, also wir wollten ja schon in der Innenstadt agieren, wo sehr viele Einkäufer von drüben auch sind. Und von der Innenstadt bis zur Grenze ist es dann doch ein arg weiter Weg, zum Teil auch durch unwidriges Gebiet. Und dann war halt die Frage, dass die Studenten eben erfahren haben bei der Anmeldung ihrer Demonstration, dass es doch noch einen Art bürokratischen Aufwand erfordert, das irgendwie hinzukriegen, genehmigt zu kriegen. Und da war die Überlegung, das lieber nicht zu machen, sondern hier eine Aktion und dann möglicherweise am 19. Also zum Besuch des Kanzlers hier, unseres großen 10-Punkte-Feldherrns in der DDR, dann möglicherweise eine gemeinsame Aktion dann in Ost-Berlin zu machen. Also das ist das, was heute Abend jetzt konkret besprochen wird.
Wie waren denn die Reaktionen dort bei euch? Von Seiten einerseits der Westberliner, aber andererseits auch der einkaufenden Ostberliner oder DDR-Bevölkerung?
Also das kann ich war ja unmittelbar in der Organisation tätig, das kann ich nicht so gut beurteilen. Also wir hatten, was ich mir dann später habe sagen lassen, gab es natürlich auch Stimmen, böse Stimmen, die irgendwie das Gefühl äußerten, man wolle ihnen da irgendwas madig machen. Andere haben von sehr guten Gesprächen erzählt, die am Rande stattgefunden haben, wo es halt konkret um die Problematik ging. Und was ich mir auch so danach habe sagen lassen, ist es, also diese Problematisierung dieser ganzen Geschichte ist eigentlich auch sehr gut soweit über die Medien gelaufen, dass es eigentlich ein sehr gelungener Diskussionsbeitrag war in der aktuellen Situation, wo dieses, gerade im Friede, Freude, Eierkuchen, Weihnachtsgedusel, jetzt die schnelle Wiedervereinigung als die einfachste und schnellste aller Lösungen abzufeiern, also das konnten wir doch irgendwie also sehr mit einer gewissen Nachdenklichkeit hintertreiben. Und von daher denke ich, dass die Diskussion da sicherlich weitergeht. Und wir wollen ja da auch nicht rein, also mit unseren Aktionen nicht reinwirken in die DDR, sondern verstehen das eher als eine Unterstützungsform für die Gruppen, die drüben eben einen eigenständigen, basisdemokratischen und ökologisch orientierten Weg, einen dritten Weg, wie ich mal sagen will, wollen. Und die wollen wir jetzt mit allen Kräften unterstützen, weil ich das irgendwie so sehe, wir haben ja auch unsere Probleme und müssen an denen weiter kämpfen und weiter arbeiten, dass sich das verbessert. Aber wenn das jetzt drüben sozusagen im Handstreich kapitalistisch überrannt wird, dann verschlechtern sich für alle Menschen, die also eine ökologische und basisdemokratische Orientierung haben, dann verschlechtern sich doch die Positionen auch für die Linken hier insgesamt, würde ich sagen.
Von Uwe Dehn, dem MINT-Initiator der Demonstration aus Ostberlin, wollte ich heute Nachmittag wissen, wie er und seine Freunde und Freundinnen die anscheinend immer deutlicher artikulierten Wünsche seitens der DDR-Bevölkerung nach einer Wiedervereinigung sofort einschätzt.
Ja, für uns ist es eigentlich, dass es so schnell, so massiv kommt, eine ganz schlimme Geschichte, weil das sind ja auch vor allem nicht die Leute, die es im Oktober auf den Straßen erstritten haben, sondern das sind die Leute, die sich da noch zurückgehalten haben, die wahrscheinlich am 7. März noch bei der Wahl immer brav mit Ja gestimmt haben und und die sich jetzt eben trauen, da quasi unsere Demos, sag ich mal, jetzt für sich zu so zu benutzen, dass man eigentlich selbst kaum noch hingehen kann. Mhm. Und einerseits verstehe ich natürlich die Leute, die sagen, es gab hier 40 Jahre lang ein Experiment, was ich Sozialismus nannte, und wir haben keine Lust, nochmal auf ein neues Experiment zu warten, 30 Jahre oder 40, sondern die wollen den Lebensstandard, den sie jetzt im Westen auch sehen können, natürlich sofort haben, möglichst schnell haben, ohne dabei, sagen wir mal, die Probleme zu sehen, die wir uns damit einhandeln würden, wenn jetzt so, wie es gefordert wird, wenn wir jetzt, sagen wir mal, 12. Bundesland möglichst schnell werden. Also ich bin nicht der Meinung, ich bin schon der Meinung, dass natürlich das deutsche Volk ein Recht auf Wiedervereinigung hat und dass auch gerade jetzt in Berlin diese Anormalität mit dieser Stadt West-Berlin für Mächtestatus irgendwo als Folge der Nachkriegsordnung überwunden werden muss, wie die Nachkriegsordnung überwunden werden muss, dass es aber im gesamteuropäischen Konzept geht. Für mich kann Wiedervereinigung nur ein Thema sein, wenn zum Beispiel wirklich die polnischen Westgrenzen gesichert sind. Mhm. Weil die Polen haben für die Demokratisierung 10 Jahre länger wirklich geblutet und gekämpft als wir, wo es in ein paar Wochen eben ging.
Was sind denn jetzt eure Forderungen? Du sagst, die Demos von euch, ursprünglich von euch gemacht, werden jetzt überrannt. Wer seid ihr und was sind eure Forderungen?
Ich kann jetzt nicht für eine Oppositionsgruppe sprechen. Ja? Ich bin bei der Initiative für unabhängige Gewerkschaften. Ich habe auch das neue Forum unterschrieben, bin da ein bisschen aktiv, habe aber nicht jetzt das Recht, sagen wir mal, fürs neue Forum zu sprechen. Ja? Da gibt es gewählte Sprecher, weil eben zu viele Leute, also jeder seine Meinung gesagt hat, der einfach nur Mitglied ist. Insofern kann man sagen, dass da auch die Opposition sicher gespalten ist, die Vereinigte Linke oder sagen wir mal auch, ich würde ja schon durchaus neue Teile der SED dazuzählen, ja, die da also Neuanfang machen, lehnen Wiedervereinigung vollkommen ab, während andere Leute sagen, wir müssen einfach die Chance haben, ein paar Jahre jetzt wirklich mal auch ökologisch und einen humanen, demokratischen und ökologischen Sozialismus zu versuchen, um dann vielleicht in einem längerfristigen Prozess in eine Wiedervereinigung auch was Eigenständiges einbringen zu können. Also nicht der Abklatsch der Bundesrepublik mit dem Problem der Arbeitslosigkeit, mit den wahnsinnigen Wohnungsmieten und so weiter.
Wie siehst du denn jetzt nun eure Chancen? Die Fernsehbilder bei uns sind ziemlich erdrückend irgendwie von Leuten, ich weiß jetzt nicht, ob es gemacht ist, die wirklich jetzt Wiedervereinigung sofort fordern. Wie siehst du die Chancen für sowas wie einen dritten Weg, den vorhin der Kurt Kotter in dem Telefongespräch angesprochen hat?
Ja, das eine ist jetzt die Stimmung bei uns und da ist es schon doch deprimierend zu sehen, wie schnell also dieser undifferenzierte Wunsch nach sofortiger Wiedervereinigung da Platz greift. Und wirklich, also wie wenig man noch rational mit den Leuten reden kann, ja? Das ist eine. Das andere ist natürlich, sagen wir mal, die realen Interessen. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ein großes reales Interesse der Bundesrepublik gibt an sofortiger Wiedervereinigung. Und Gott sei Dank haben wir auch noch ein paar europäische Nachbarn, die da mitreden können und mitreden müssen, sodass ich glaube, dass wir doch, also dass das nicht allzu schnell kommen wird.
Was versprecht ihr euch denn von so Aktionen wie jetzt am vergangenen Sonntag? Seht ihr vor, sowas noch weiter zu betreiben, also irgendwie auch einen gemeinsamen Widerstand, sei es West, sei es Ost, Deutschland, wenn man das mal so nennen will, einen gemeinsamen Widerstand gegen nicht gewollte Überrollversuche des Kapitals zum Beispiel zu organisieren?
Das eine ist, also zu dieser Aktion am Sonnabend, also ich leite so eine kleine Theatergruppe mit von Amateuren in so einem Jugendclub und wir waren alle dafür und haben uns dann dort, also mit einer eigenständigen Aktion da mitgemacht. Und es ist natürlich gerade in Berlin, wo jetzt die Mauer, oh, wie lange ist er auf? Ein paar Wochen, ne? Sozusagen ist ganz wichtig, jetzt auch diese Zusammenhänge zu machen. Eine andere Schiene, an der ich zum Beispiel beteiligt bin, ist jetzt, wo sich unabhängige Gewerkschaften bei uns gründen oder auch Leute in den FDP von unten reformieren, dass wir ganz bewusst Kontakte herstellen, zum Beispiel mit Gewerkschaftern, also jetzt erstmal noch in West-Berlin, wo klar ist, also dass die Konzerne sich demnächst in der DDR dort einkaufen werden, um also auch auf der, also die Bosse und die Bürokraten verhandeln schon miteinander, sodass sich auch, sagen wir mal, die Gewerkschafter auf der unteren Ebene das Gegenkonzept gemeinsam entwickeln können, damit wir, denn das scheint ja auch das große Interesse zu sein, jetzt die DDR sehr schnell noch als Niedriglohnland weiter auszubeuten. Ja, und die Aktionen werden weitergehen. Also wir von Ostberlin haben das hier, das kam nun vom Büro für ungewöhnliche Maßnahmen, also der Aufruf, aber haben es auch als eine Generalprobe für in Ostberlin angesehen, weil es ist ja klar, der Kohl kommt.
Und damit Bundeskanzler Kohl nächste Woche am 19.12.89 in der DDR auch entsprechend begrüßt werden wird, planen Initiativgruppen aus der DDR und Westberlin bereits jetzt seinen Empfang. Größere Straßenaktionen soll es von den Kohl-Kritikern unter anderem in Ost-Berlin und Dresden geben. Wir hoffen, dass wir am nächsten Dienstag direkt aus diesen Aktionen heraus einen Bericht hier im Info erhalten. Am vergangenen Wochenende gab es in Berlin eine Tagung unter dem Stichwort multikulturelle Öffentlichkeit. Josef, du warst von Radio Dreieckland dort auch anwesend. Um was ging es denn dort?
Ja, also zuerst mal das Wort multikulturelle Öffentlichkeit, das klingt zwar sehr hochgestochen. Es ging im Endeffekt um eine Medienöffentlichkeit für sogenannte ethnische Minderheiten. Und das muss man, glaube ich, auch nochmal übersetzen. Es ging also darum, dass Menschen aus anderen Kulturen, anderen Sprachen in ihren Sprachen eigene Medien haben oder Sendungen im Radio, Fernsehen, beziehungsweise Videos oder andere Medien eben.
Und was war jetzt nun dein Eindruck? Du hattest mir vorhin erzählt, da waren sehr viele Ausländer, auch Flüchtlinge. Was haben die denn berichtet? Was sind ihre Schwierigkeiten oder haben sie keine Probleme mit den Medien hier in der Bundesrepublik?
Also das war eigentlich das Interessante an der Tagung, dass es mal nicht wie bei so vielen Medientagungen irgendwelche Bundesdeutsche oder Westberliner Experten waren, die da geredet haben, sondern Leute aus den unterschiedlichsten Ländern, die hier in der Bundesrepublik wohnen. Was nicht war, es waren keine Flüchtlinge dort, sondern es waren alles Einwanderer, die teilweise schon 10, 15 oder 20 Jahre hier wohnen und Kontakt eben mit den Medien haben. Und dabei wurde eben in der Bestandsaufnahme festgestellt, dass es da in den öffentlich-rechtlichen Medien sehr schlecht ausschaut und auch in den privaten eigentlich bisher eher unbefriedigend ist. Speziell hat eine Vertreterin von einer jugoslawischen Sendung im WDR kurz die Geschichte auch erwähnt. Sprich, angefangen haben die ersten Sendungen Mitte, Ende der 60er Jahre und damals in Reaktion auf Sendungen aus sozialistischen Ländern aus dem Osten, also sprich Radio Moskau, Radio Prag, die sehr, sehr viel gehört wurden bei Gastarbeitern hier, damals eben Gastarbeitern, und daraufhin innerhalb kürzester Zeit auch im deutschen Fernsehen und im deutschen Rundfunk Sendungen in anderen Sprachen gemacht wurden. Bei dem ist es aber eigentlich über die Jahre hinweg mehr oder weniger geblieben. Das heißt, obwohl mit der Zeit viel, viel mehr Menschen aus diesen Ländern gekommen ist, auch das Bedürfnis dieser Menschen, eigene Sendungen in ihrer Sprache zu haben, gestiegen ist, sprich also gerade Problematik zweite Generation und so weiter, ist eigentlich, die Medienmöglichkeiten haben sich nicht ausgeweitet, sondern sind dabei geblieben. Also konkret jetzt wieder das Beispiel von einer jugoslawischen Sendung, die eben einmal die Woche 30 Minuten haben, oder sie hat es genauer präzisiert, 29 Minuten und 41 Sekunden. Wenn sie eine Sekunde mehr macht, ist der Schluss einfach weggeschnitten.
Ging denn die Konferenz, die Tagung über die Bestandsaufnahme, die du jetzt angedeutet hast, auch hinaus?
Sollte sie eigentlich. Ist nicht weit drüber hinausgegangen. Ziel war eigentlich, organisiert war das Ganze ja von der BAG Medien, also Bundesarbeitsgemeinschaft Medien der Grünen und der AL Berlin, der Alternativen Liste, und sollte eigentlich ja etwas Anweisungen geben für die Grünen, die also sich sehr hilflos in ihrer Medienarbeit davor kommen. Und Anweisungen beziehungsweise Anregungen, wie eine Medienarbeit für ethnische Minderheiten, also für Minderheiten hier in der Bundesrepublik aus anderen Kulturen ausschauen kann. Es kam dann gegen Ende sehr wohl noch also zu sehr interessanten Vorschlägen, wie zum Beispiel die Einrichtung eines internationalen Kanals, weil ja bemerkt wurde, also für den ganzen Auftrag, Kulturauftrag, den die Sender haben, steht für das deutsche Programm stehen 3 bis 4 Frequenzen zur Verfügung, Kanäle, Programme zur Verfügung, während das also für die anderen sehr schlecht ausschaut. Das war also eine Diskussion. Eine weitere Diskussion war, dass man eben die Medien nicht unabhängig von den sonstigen Machtverhältnissen sehen kann, wo eben gerade Ausländer hier in der Bundesrepublik sehr viel Schwierigkeiten haben dazu mit Ausländerfeindlichkeit, ausländerfeindlichen Gesetzen, dass sie eben auch ihre Rechte bei der Mitbestimmung ihrer Sendung, bei der Mitbestimmung der kulturellen Medien einklagen müssen, sprich diskutiert wurde das Einklagen von mehr Rundfunkräten oder eben auch die eigene Initiative in alternativen Radios, privaten oder Gesellschaftsrundfunk wie bei Radio Dreieckland. Und als letztes auch noch wurde erkannt, dass also es nicht nur um Kommunikationsmedien gehen kann, also nicht nur Rundfunk, Fernsehen oder auch Zeitungen, wovon es also relativ viel schon gibt, also gerade für den türkischen Bereich, sondern dass natürlich auch Medien wie Theater, wie Nachbarschaftsräume, wo die Menschen sich treffen können, wo sie selbst sich artikulieren können, in diesem Fall wichtig sind.
Soweit ein kurzer Einblick in die Diskussionen und Ergebnisse der Tagung. Am kommenden Donnerstag, also übermorgen, planen wir in unserer Infosendung ab 18 Uhr einen Schwerpunktbeitrag zu der Tagung. Josef und Thomas, die von Radio Dreieckland aus daran teilnahmen, haben einige Diskussionsbeiträge aufgezeichnet und werden in der Donnerstagssendung ausführlich zum Thema multikulturelle Öffentlichkeit berichten. Fast 4 Jahre ist es nun her, dass der philippinische Diktator Marcos gestürzt wurde. Die allseits beliebte Cory Aquino wurde das Aushängeschild für die nachfolgende Demokratie Made in USA. Die Vereinigten Staaten sind es nämlich, die auf den Philippinen bestimmen, wo es lang geht. Sie bevölkern die strategisch wichtige Inselkette mit riesigen Militärbasen, auf denen allein 22.000 Filipinos arbeiten. Wenn man über die jüngsten Putschversuche berichtet, muss man sehen, dass diese vor dem Hintergrund stattfanden, dass demnächst erneut über die Zukunft der US-Militärbasen verhandelt wird. Wir telefonierten mit Heinz Kotte, Mitarbeiter der Südostasien-Informationsstelle. Er arbeitete von 1983 bis 1989 in Manila und ist über die politischen Zusammenhänge sehr gut informiert.
Cory Aquino hatte keine Kontrolle über das Militär. Sie versucht, das Land über demokratische Institutionen in eine Demokratisierung hineinzuführen, was aber schief geht, da die echte Demokratisierung besonders im ökonomischen Bereich nicht funktioniert. Man hat sozusagen jetzt ein Militär, das von einem Diktator aufgebaut worden ist, ohne diesen Diktator. Es sind jetzt nicht unbedingt die Marcos-Anhänger, die jetzt zum 6. Mal revoltiert haben, sondern es sind auch sehr viele unzufriedene Oberste, Generäle, sogenannte Jungtürken, die ihre eigenen Vorstellungen haben von einer Gesellschaft. Natürlich durchs Militär beeinflusst. Vor allen Dingen klagen sie jetzt ein, ihren Anteil an der Februarrevolte von 1986. Sie haben ja damals im richtigen Zeitpunkt sich auf die Seite der Volkserhebung geschlagen und haben den Prozess damals sehr schnell zu Ende gebracht gegen den Diktator. Und diesen Anteil, den klagen sie jetzt für sich ein.
Und welche Rolle spielen dabei die USA, die ja da ganz große Stützpunkte hat auf den Philippinen?
Die USA spielt offensichtlich ein doppeltes Spiel. Die USA benutzt offensichtlich auf der einen Seite diese unzufriedenen, revoltierenden Militärs und auf der anderen Seite protegiert und unterstützt die USA Cory Aquino, um mit diesem Mantel der Demokratie und der Demokratisierung und einer sehr beliebten Präsidentin an der Spitze ihre Interessen durchzusetzen. Die Situation ist im Moment sehr kritisch für die USA, denn genau in diesem Monat, im Dezember 89, beginnen die Verhandlungen über die Verlängerung der Stützpunktverträge, die im Moment 1991 auslaufen. Man kann davon ausgehen, dass die Amerikaner durch das Eingreifen bei diesem 6. Putschversuch ihre Position wesentlich verbessert haben. Sie haben auf der einen Seite eine klare Situation mit herbeigeführt, so kann man wohl sagen, dass Cory nicht Herr der Lage ist. Auf der anderen Seite haben sie im rechten Moment Cory die Schützenhilfe gegeben, indem sie ihre Jet Fighters von Clark Airbase haben fliegen lassen und damit Cory gerettet haben.
Ja, das heißt konkret, die US-Amerikaner, die unterstützen die Putschisten auf der einen Seite und bekämpfen sie gleichzeitig wieder auf der Regierungsseite, oder wie ist das zu verstehen?
Sie sind die Putschisten, besonders Colonel Gregorio oder Gringo Honassan, eine Art Faustpfand, eine Karte, die sie rücksichtslos ausspielen gegen Cory Aquino und damit auch gegen die philippinische Gesellschaft, zweifellos. Es gibt so viele Hinweise dafür, dass sie diese Karte in ihrem Interesse spielen. Auf der anderen Seite macht es sich natürlich in den USA und international, auch in Europa, nicht gut, wenn diese geliebte Cory-Mischung aus Heiliger und Filmstar, sehr beliebt, sehr angesehen im Volke, aufgrund ihrer natürlichen, ihrer persönlichen Integrität, wenn sie jetzt weggefegt worden wäre durchs Militär. Denn so wie man sagt, wer eine Coriatino hat, braucht keinen Marcos. Wenn man diese demokratische Fassade hat, braucht man keine brutale Diktatur. Das macht ja sich nicht mehr gut.
Da stellt sich für mich jetzt noch eine letzte Frage. Was für eine Rolle spielt die Bevölkerung und im Besonderen die Linksguerilla?
Allgemein kann man sagen, die Bevölkerung ist durch Coriatino fallen gelassen worden. Sie stützt sich auf Elite, Militär und die USA. Die Guerilla, die stärkste Kraft im linken Spektrum, hat es sehr schwer, gegen dieses Ansehen, gegen dieses magische Ansehen von Coriatino anzugehen und die Bevölkerung an sich zu binden, beziehungsweise fortschrittlich zu orientieren. Aber die Guerilla findet sehr starken Zulauf unter Coriatino, besonders in den letzten 18 Monaten, da Coriatino alle die Versprechungen, Landreform, bessere Einkommen der Arbeiter, der Plantagenarbeiter, nicht verwirklicht hat. Aber die Linke selbst ist sich sehr unklar über ihre politische Perspektive. Es finden starke Auseinandersetzungen statt über die Orientierung, über die politischen Linien, würden wir sagen, weil sich das internationale Spektrum verändert hat. Es geht nicht einfach mehr, alles auf den US-Imperialismus zu schieben. Und es gibt keine ideologische Unterstützung aus der Sowjetunion und auch nicht aus China. Dieser Prozess der Selbstfindung, der nationalistischen Neuorientierung auf Seiten der Linken, der läuft jetzt gerade. Wenn dieser Prozess so weitergeht, kann man möglicherweise davon ausgehen, dass vielleicht noch nicht bei den nächsten Wahlen 1992, aber irgendwann danach es nicht zu einer Lösung kommen wird, ohne Beteiligung der Linken, inklusive der dominierenden Linken des Untergrundes.
Kurz noch auf die Perspektiven der US-Militäreinrichtungen dort, die werden wohl weiter bestehen in Anbetracht der jetzigen Situation.
Im Moment muss man sagen, sie bleiben. Cori setzt sich dafür ein, dass sie bleiben. Der einzige Widerstand auf dieser institutionellen Ebene besteht im Senat. Die Mehrheit der Senatoren sind gegen die Verlängerung der Stützpunktverträge. Es ist so, dass auf der einen Seite sehr viele Menschen von diesen Stützpunkten profitieren. Nicht nur die Stützpunktarbeiter, sondern auch viele Geschäftsleute. Auf der anderen Seite gibt es in den Philippinen eine große Anhänglichkeit an den großen Bruder oder die große Mutter USA. Man erwartet sehr viel von den USA und diese Demokratie der USA, dieser Lebensstil, das alles ist sehr attraktiv für eine verarmte Bevölkerung. Also wenn es jetzt zu einer Volksabstimmung käme, würde mit Sicherheit die Mehrheit der Bevölkerung für die Beibehaltung der amerikanischen Stützpunkte votieren.
Das war ein Gespräch mit Heinz Kotte, der das Buch geschrieben hat, Das Parlament der Straße, Volkserhebung gegen Marcos, was es im Fischer Verlag seit einiger Zeit gibt.
Unser nächster Beitrag beschäftigt sich mit der Intifada in den von Israel besetzten palästinensischen Gebieten. Am Wochenende war der zweite Jahrestag der Beginn der Intifada.
Der zweite Jahrestag der Intifada, der palästinensischen Aufstandsbewegung, brachte am vergangenen Samstag weitere, teilweise schwere Auseinandersetzungen zwischen israelischen Sicherheitskräften und Demonstranten. Wieder einmal setzte der israelische Besatzungsapparat Tränengas und Gummigeschosse ein, um die Demonstranten auseinanderzutreiben. In den besetzten Gebieten waren 2/3 der Bevölkerung einmal mehr von einer Ausgangssperre betroffen, die erst gestern Abend wieder aufgehoben wurde. 4 tote Palästinenser sind die traurige Bilanz des zweiten Jahrestages der Intifada. Allerdings gerät die israelische Besatzungsmacht zunehmend unter Druck, da auch die jüdische Friedensbewegung immer größeren Widerstand gegen das Unrechtssystem mobilisiert. Jüdische Mitglieder der Friedensbewegung Peace Now organisierten am Samstag gemeinsam mit Arabern einen Umzug, um an das Schicksal der 143 palästinensischen Kinder zu erinnern, die in den letzten beiden Jahren getötet wurden. Auch Mohammed Aladin, stellvertretender Leiter der ständigen Vertretung der PLO in Bonn, beurteilt diese Entwicklung durchaus positiv.
Es gibt sehr gute Zusammenarbeit jetzt zwischen diese oppositionellen Kräfte innerhalb der israelischen Gesellschaft und der Intifada dort. In den letzten Tagen haben auch diese Leute, israelischen Peace-Now-Bewegung und die Frauen in Schwarz auch viele Veranstaltungen gemacht, Demonstrationen durchgeführt. Die werden auch jetzt bis Ende des Jahres so eine Art Friedensmarsch dort veranstalten mit anderen Kräften von außerhalb, von Europa und der ganzen Welt, wo sie auch nach Jerusalem einmarschieren werden, um gegen die Besatzung zu demonstrieren.
Inzwischen ist die Zahl der von Israelis erschossenen Palästinenser auf 617 Personen gestiegen. Die Lebensbedingungen zwischen Generalstreik und Ausgangssperren werden trotz der Kooperation mit der israelischen Friedensbewegung und der Hoffnung auf einen baldigen Dialog immer unerträglicher. Trotzdem beurteilt Aladin den Widerstand seiner palästinensischen Landsleute auch für das kommende Jahr als stabil.
Unsere Leute werden ihren Widerstand dort weiter fortführen, bis sie ihre Forderung erfüllt werden. Das heißt, Beendigung der Besatzungsmacht, Errichtung eines palästinensischen Staates und die Verwirklichung des Selbst bis zum Selbstbestimmungsrecht. Die haben nicht, dass sie sich daran gewöhnt haben, als es eine Routinearbeit geworden ist, sondern dass es die Wille des Volkes dort, die Intifada fortzuführen. Und
hierzulande ist die Intifada aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit inzwischen so gut wie verschwunden. Den meisten Tageszeitungen war der zweijährige Jahrestag der Intifada gerade mal eine Kurznachricht wert, während die Ereignisse in Osteuropa, besonders in der DDR, bis zum Exzess ausgereizt werden. Trotzdem erwartet die PLO-Vertretung in Bonn, zukünftig ihre Kontakte zur Bundesregierung ausbauen zu können, um eine notwendige Unterstützung für die Fortführung des palästinensischen Kampfes für ein freies Palästina zu bekommen.
Ich meine, auf politischem Ebene haben wir guten Kontakt jetzt mit der deutschen Regierung hier auf verschiedenen Ebenen. Aber wir erwarten von der Bundesregierung mehr in der humanitären Fragen, dass sie auch unsere Leute humanitäre Hilfe zukommen lassen, bestimmte Projekte dort zu unterstützen, medizinische wie wirtschaftliche und so weiter.
Ob sich die Bundesregierung zukünftig der Intifada annehmen wird, muss ob ihrer lavierenden Nahostpolitik allerdings bezweifelt werden. Aber auch politische Kontakte zur SPD sind derzeit bezeichnenderweise im Sande verlaufen, da sich die Opposition erst einmal Klarheit über ihre konfuse Deutschlandpolitik verschaffen möchte.
Politisch haben wir jetzt einen Kontakt zum Beispiel zur SPD aufgenommen. Die SPD hatte eine Delegation der PLO nach Deutschland eingeladen. Aber durch die letzten Ereignisse jetzt hier in Europa und insbesondere die DDR ist das nächsten Monat verschoben.
Humanitäre Hilfe für die Intifada durch die Bundesregierung wird hierzulande offensichtlich nur über politischen Druck zu erreichen sein. Im kommenden Jahr, dem dritten Jahr des Intifada-Aufstandes, wird internationale Hilfe für ein freies Palästina sicherlich unabdingbar werden. Denn die Palästinenser werden unweigerlich psychisch und physisch an die Grenzen ihrer Belastbarkeit stoßen.
Unser nächster Beitrag handelt vom Autoverkehr in Freiburg. Da wir euch aber so einen Krach nicht weiter zumuten wollen, sollten wir dagegen vielleicht erstmal was tun.
Doch, was erzählen wir euch? Wir senden hier zwar des Öfteren mit offenen Fenstern, aber solch unmenschlicher Krach herrscht nicht mal hier in Freiburgs Innenstadt.
Durchaus unmenschlich geht's dagegen in Freiburgs Osten zu, an der B31 Ost, der Schwarzwaldstraße in Ebnet. dass das Leben an dieser größten Freiburger Ausfallstraße Richtung Osten mittlerweile fast unmöglich geworden ist. Dies war bereits vor 34 Jahren abzusehen. Bereits im Juni 1955 wurde das Regierungspräsidium Südbaden aktiv und präsentierte Vorschläge für eine Umfahrung Ebnitz.
Das Nein der Stadt Freiburg zu der Linienführung, die mitten durch Freiburgs Trinkwassergebiet führen würde, oder die Ablehnung von Variante 2, gegen die damals noch eigenständige Gemeinde Ebnitz votierte.
Dieses Hin und Her um die Lösung der Verkehrsprobleme Richtung Schwarzwald sollte sich noch über 30 Jahre fortsetzen, bis zur Stunde, wo sicherlich auch gerade wieder Verkehrsstaus in Ebnitz ist.
Da jedoch Staus und ihre Ursachen nicht vom Himmel fallen, sondern menschengemacht und von den mächtigen Männern in Brüssel, Bonn oder Stuttgart einkalkuliert sind, wollen wir heute nochmal etwas genauer nach Ebnitz blicken. Denn in einem Punkt sind sich irgendwie alle Beteiligten einig. Was sich heute in Ebnitz abspielt, ist tatsächlich Ruhe vor dem Sturm. Dem Sturm EG 92, der europaweit den Verkehr zum Orkan anwachsen lassen wird.
Ganz im Sinne der internationalen Transportunternehmen. Und entgegen den Interessen kleiner Speditionen, die bereits Protest angemeldet haben, und natürlich entgegen ökologisch sinnvoller Transportkonzepte, bei der Güter auf die Bahn gehören.
Deshalb an dieser Stelle ein paar Überlegungen zu dem, was zum Beispiel heute vor einer Woche wieder unter dem Titel Sachstandsbericht vom Freiburger Baubürgermeister Ungarn Sternberg vertreten wurde, was aber auch anderweitig immer wieder im Gespräch ist.
Zum Beispiel sogenannte Lösungen, die einzig zum Ziel haben, den gegenwärtigen Zustand beizubehalten. Dazu gehören zum Beispiel die Subventionierung von Schallschutzfenstern. Individuell sicher besser als nichts, aber eben letztendlich eine Maßnahme zur Zementierung des gegenwärtigen Zustands. Oder die Aufbringung sogenannten Flüsterasphaltes. Schon der Begriff ist eine Unverschämtheit gegenüber den Ebneter Bürgern und Bürgerinnen. Vor allem reduziert er weder giftige Abgase noch die Unfallgefahr.
Eine ganze Reihe solcher Maßnahmen könnten wir aufzählen, die letztlich nur dazu dienen sollen, an der Vision Autobahn durch Freiburgs Osten festzuhalten. Am gravierendsten ist die Belastung durch den Lkw-Verkehr. Ärzte und Akustiker machen dies an der großen Modulationstiefe fest. Das heißt, aus dem vielleicht gerade nachts relativ niedrigen Normalpegel ragt der einzelne Lkw heraus. Von daher ist eine Reduzierung, aber eben ein Fortbestehen des nächtlichen Lkw-Verkehrs keine Lösung. Auch eine Verteilung auf mehrere Straßen brächte keine Erleichterung, im Gegenteil. Durch Verteilung des Lkw-Fernverkehrs auf zum Beispiel Schwarzwald- und Hans-Jakob-Straße entstünden mehrere Lärmschlagadern. Die verbliebene, sagen wir Hälfte, des Verkehrs würde die Anwohner zwar seltener, aber eben umso störender treffen.
Und Fern-LKWs, die durch Ebnitz rollen, rauben nicht nur dortigen Anwohnern und Anwohnerinnen den Schlaf, sie rollen ebenso über die Freiburger Kronenbrücke oder etwa durch Döggingen oder Löffingen.
Rein mengenmäßig sind's jedoch die Privat-PKWs, zum großen Teil sogar im ausgesprochenen Nahverkehr, die den Menschen das Leben zur Hölle machen. Bleibt, um die ganze Sache zu verkürzen, nur eines. Die Störenfriede, also Autos, müssen weg. Nicht die Menschen hinter schalldichte Fenster, zum Beispiel die nächtlichen Lastzüge.
Würde für Sie ab 22 Uhr die B31 dicht gemacht, wäre schon viel erreicht. Wogegen allerdings einige Gesetze stehen. Zwar gibt es sogar einen Vorstoß von Freiburgs Oberbürgermeister Böhme, ein nächtliches Lkw-Verbot zu erwirken. Notwendig hierfür wäre jedoch entweder ein ausgewachsener Rastplatz oder eine Umgehungsstraße. Beides ist nicht vorhanden, womit wegen formaler Gründe wieder einmal nichts geht. Wobei von 1955 bis heute schon viel Zeit vergangen ist. Landtagsabgeordnete, Oberbürgermeister und Richter und Richterinnen in diesem Staat wohl eher in den Villenvierteln wohnen und von daher wohl auch kaum zu erwarten ist, dass die entsprechenden Möglichkeiten schaffen werden, um gerade jetzt zum Beispiel die nächtliche Lkw-Sperre durchzusetzen.
Denn dass sowas geht's, zeigt ja gerade Österreich. Natürlich sperren sich auch dort die Autolobbyisten dagegen. Die sind jedoch nicht so fest im Sattel wie hier in der Bundesrepublik. Keineswegs sind es nämlich die Interessen der einzelnen Lkw-Fahrer, auch nachts durch Europa zu kutschieren. Gegen das Nachtfahrverbot auf der B31 Ost wettern vielmehr der ADAC, der Verband des Verkehrsgewerbes oder die Industrie- und Handelskammer Oberrhein.
Verständlich, denn mit dem Einstieg Osteuropas in das Konzert der kapitalistischen Länder wird der Ost-West-Handel auch rein mengenmäßig zunehmen. Nach den Orangentrucks von Andalusien nach Hamburg, nun auch die Salamizüge von Ungarn ins Elsass.
Mittelständische Transportunternehmen haben gegen diese EG-Pläne, gegen den Wegfall der Mengenbeschränkungen im grenzüberschreitenden Verkehr, schon ihre Bedenken angemeldet. Denn keinesfalls auf die Bahn, aber eben auch nicht in die Hände kleiner Unternehmen werden die Euro-Massengüter gelangen.
Ich persönlich würde mein letztes Hemd dafür wetten, dass die Schilder für LKWs gesperrt ab 22 Uhr schon längst stünden, wenn es den Machthabern in Amt und Würden damit so wichtig wäre wie mit so manchem Atomkraftwerk.
Kurzfristig umsetzbar wäre zum Beispiel, dass Lastzüge auf Eisenbahnzüge verladen würden, was von Freiburg aus ja schon recht prächtig und mit ganz ordentlichem Gewinn funktioniert in Richtung Mailand oder Köln. Dennoch ist die Bundesbahndirektion bereits dabei, Bonner Politik umzusetzen und den Güterservice in Freiburg einzuschränken. Dennoch, die einzige ernsthafte Verkehrslösung ist die Höllentalbahn, die Eisenbahnstrecke von Freiburg Richtung Schwarzwald.
Die sollte einstmals recht zentrale Bedeutung haben. Geplant war sie als Teilstück von Wien über München, Freiburg, über Breisach bis nach Paris. Im Ersten Weltkrieg wurde dann jedoch die Brücke bei Breisach gesprengt und die große Ost-West-Verbindung zu den Akten gelegt. Nach dem Zweiten Weltkrieg sollte die Höllentalbahn dann endgültig beerdigt werden. Dem Auto sollte die Zukunft gelten. Dass die Strecke heute noch existiert, verdient sie einzig ihrer militärischen Bedeutung. Der Ost-West-Truppentransport in die Schwarzwaldkasernen.
Herzstück bei der Bekämpfung des täglichen Autoterrors muss also die Höllentalbahnlinie sein. Kapazitätsgrenzen gibt es nach Auskunft der Deutschen Bundesbahn nicht im geringsten. Da das Gelände neben dem existierenden Schienenstrang ebenfalls der Bundesbahn gehört, ist auch großzügiger Ausbau einzig und allein eine Frage des politischen Willens.
Mit der erwähnten nächtlichen Totalsperrung für LKWs wäre also schon eine Lösung in Sicht, die selbst die Horrorvision des explodierenden Konsumgüteraufkommens nach 1992 die Spitze brechen könnte. Wenn nicht die kleinen Hässlichkeiten hier in der Region wären. Der Breisacher Rheinhafen etwa ist der einzige in Baden-Württemberg, der nicht über einen Gleisanschluss verfügt. Die Folge? Zehntausende Tonnen Kohle müssen alljährlich ins Zementwerk Geisingen in den Schwarzwald gekarrt werden. Mit Lastzügen durchs Höllental. Der Gleisanschluss des Hafens jedoch scheitert aus Kostengründen. Bliebe der Pkw-Verkehr.
Hier sind sich von Daimler-Benz bis zu den Grünen alle einig. Neue Straßen müssen her. Daimler argumentiert mit der freien Fahrt im freien Staat. Die Autofetischisten fordern den Rosskopftunnel für mittlerweile 1 Milliarde Mark. Die Grünen dagegen verstehen unter Umweltschutz den Verkehr durchs Dreisamtal auf der Rückseite der Wohnhäuser vorbeizuführen, auf der kleinen Umfahrung Ebnet oder durch einen Tunnel bei Döggingen dort das Problem zu beheben.
Daimlers Begriff von Freiheit erstaunt kaum, dass die grünen Umweltschützer und Schützerinnen dagegen noch nie davon gehört hätten, dass jede Neubaustrecke Verkehr anzieht wie ein Magnet, dass auch Bürger und Bürgerinnen in der unteren Schwarzwaldstraße ein Lebensrecht haben und dass Abgase auch aus einem Tunnel bei Döggingen mehr Abgase austreten, wenn das Verkehrsaufkommen wächst, das kann ja wohl kaum sein. Die kleine Umfahrung als Wahlkampfzucker für die Ebneter? Wer Straßen baut, wird Verkehr ernten.
Statt solcher in jedem Fall verkehrsfördernder Maßnahmen kann eine Lösung einzig von radikalen Maßnahmen zur Drosselung des gesamten Verkehrsaufkommens zusammen mit Geschwindigkeitsbeschränkungen erwartet werden.
Konkret heißt dies, LKWs nachts, wie bereits gesagt, zwangsweise und vollständig auf die Schiene.
Darüber hinaus birgt nur ein sehr umfängliches Paket von Anreizen Aussicht auf Erfolg. Im Planungskonzept Verkehr 2000 des BUND wird hierzu Folgendes vorgeschlagen.
Entwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs ins Höllental. Rückgrat dessen wäre eine sogenannte Citybahn, ein im Taktverkehr eingesetzter moderner Pendelverkehr. Hierzu gehören nach den Vorstellungen des BUND renovierte, bequeme Wagen einerseits, eine dichte Taktfolge, wie sie aus Ballungszentren bekannt ist, Verbindungen bis um Mitternacht. Langfristig muss die Linie zwischen Neustadt und Donaueschingen begradigt und elektrifiziert werden, sodass auch weiterführender Verkehr bis Ulm oder Villingen möglich ist.
Da ein Großteil des Autoverkehrs jedoch nicht von Zentrum zu Zentrum verläuft, müssen einerseits möglichst weit außerhalb Park and Ride sowie Bike and Ride Plätze geschaffen werden, also Umsteigemöglichkeiten auf Fahrrad und Auto. Andererseits müssen die Fahrten der Omnibusse auf den Höllentalen-Taktverkehr angepasst werden. Für Freiburgs CDU-Baubürgermeister Ungarn Sternberg ist sowas sozialistischer Personennahverkehr. Ob er wohl Angst hat, dass sich Menschen, statt in Blechkisten zu sitzen, in der S-Bahn über seine Politik unterhalten?
Und dann zu Sozialisten werden?
Wie dem auch sei. All die angesprochenen Maßnahmen, begleitet durch innerstädtischen Straßenbahnanschluss und billige Tarife, war da nicht mal eine Forderung nach dem Nulltarif, müssen den Konzepten der Autofetischisten entgegenlaufen.
Glücklicherweise hat Regierungspräsident Nothelfer schon mehrfach die rote Karte gezeigt bekommen. In Sachen Hochrheinautobahn, B31 West und nun auch Ost. Glücklicherweise. Denn richtet Mensch seinen Blick bzw. Nase und Ohren Richtung Schallstadt, wird doch recht schnell offensichtlich, was Umgehungsstraßen bringen. Nun ist der tägliche Stau in St. Georgen passé, dafür steht noch mehr Verkehr zum Beispiel in Wolfenweiler. Und nachdem die Autobahn Richtung Schallstadt erstmal gebaut ist, steigt kein Mensch mehr in die Züge um.
Unser Vorschlag: Macht Druck gegen die Autofetischisten, steigt selbst den öffentlichen Nahverkehr um und verwendet diese Zeit, um euch eben die sozialistischen Gedanken zu machen, vor denen sich unser Baubürgermeister fürchtet.
Ich habe jetzt bei uns hier im Studio den Jan von der Nordirland-Gruppe. Heute Abend wird es eine Veranstaltung zu Nordirland im Radikaldemokratischen Zentrum in Freiburg geben. Jan, um was geht es?
Ja, die Veranstaltung hat den Titel Nordirland, Bilder aus dem Alltag. Und es wird ein Dia-Vortrag sein. Allerdings liegt die Betonung schon auf dem Wort Alltag. Also es wird kein Sach-Dia-Vortrag sein, wo die gesamte irische Geschichte aufgearbeitet wird, sondern zwei Menschen, die mehrere Monate in Irland waren, werden ihre Eindrücke von da oben schildern.
Ja, Nordirland ist ja jetzt nun gerade ein Land, was nicht unbedingt Konjunktur hat in der Solidaritätsarbeit. Wenn man jetzt denkt an El Salvador oder auch an Palästina. Warum macht ihr gerade heute diese Veranstaltung? Gibt es irgendwelche aktuelle Bezüge?
Ja, es gibt für uns natürlich schon aktuelle Bezüge. Andererseits wollen wir auch dieser Konjunktur entgegenarbeiten. Und diese Meldungen, die ja in den Medien auftauchen, also eine Bombe, so und so viele Tote, die und die waren verantwortlich, dagegen wollen wir halt auch was machen, wollen was von dem Alltag der Menschen dort schildern. Und ein zweiter Punkt ist vielleicht schon, dass wir auch noch Informationen geben werden, zum einen in Birmingham 6, wo wir gerade eine neue Broschüre erstellt haben. Die Birmingham 6 sind 6 Iren, die seit 15 Jahren unschuldig in britischen Knästen einsitzen. Und gerade im Oktober sind ja die Guildford Four, also das sind 4 andere Iren, die sind ja nach 15 Jahren freigelassen worden. Und weiterhin wird es noch Informationen geben zu den beiden irischen Gefangenen, die hier in der BRD seit nunmehr über einem Jahr in Untersuchungshaft einsitzen.
Ja, dann danke ich dir dafür, dass du da warst. Ja, und die Veranstaltung findet statt, wie gesagt, heute Abend um 20 Uhr im Radikaldemokratischen Zentrum in Freiburg in der Egonstraße 54. Und jetzt haben wir einen Telefonanruf noch reinbekommen. Ein Hörer möchte was zu ergänzen zu unserer Berichterstattung zur Räumung der Fauler Arbeiterhäuser, unser erster Bericht in der heutigen Sendung. Ja, kannst du loslegen?
Du hast schon gesagt, ich möchte noch einen Nachtrag liefern zu eurem Studiogespräch mit Stefan, der ja heute Morgen aus seiner Wohnung in der Faulerstraße geräumt wurde. Stefan hat ja geschildert, dass die Räumung korrekt ablief und ohne Brutalität und so im Haus selbst. Auch die Polizei, die ja Amtshilfe geleistet hat, berichtete heute gegenüber den Medien, dass es keine besonderen Vorkommnisse gegeben hätte. Das stimmt aber so nicht. Im Vorfall der Räumung wurde nämlich eine Person verletzt. Als nämlich heute Morgen kurz vor dem angekündigten Räumungstermin etwa 20 Beamte in die Adlerstraße anrückten, standen dort schon etwa 30 bis 40 Personen, gegen die Wohnraumpolitik der Stadt und den konkreten Rausschmiss von den Leuten aus ihren Wohnungen protestieren wollten und dann ganz konkret die Zufahrt für einen Polizei-LKW blockierten. Die Beamten haben darauf das Kommando Knüppel frei bekommen und versucht, die Straße zu räumen. Gleichzeitig zu diesem Kommando ist der Fahrer des Polizei-LKWs dann angefahren in die Rangelei, in die Gruppe von Polizisten und Demonstranten, Demonstrantinnen hinein. Dabei ging eine Person zu Boden und kam dann unter dem Polizei-LKW zu liegen und nur knapp konnte dieser dann bremsen und unmittelbar vor der Person kam dann das Vorderrad vom LKW zu stehen. Das war ein Polizist, der da zu Boden ging und dann verletzt abtransportiert wurde. Dass dieser verletzte Polizeibeamte nicht in der Polizeistatistik Statistik erscheinen würde und auch heute nirgendwo gemeldet wurde, hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass es allein ein Verschulden war vom polizeitaktischen Vorgehen, wieder einfach nur mit dem Knüppelfreikommando und reinfahren und durch und ab durch die Wand, so nach dem Motto, den Einsatz gefahren haben und da auch ganz bewusst Verletzte riskiert haben. Und es ist im Prinzip wurscht, ob das jetzt in diesem Fall ein Polizist war oder was genauso möglich hätte sein können, jemand von den Demonstrantinnen hätte verletzt werden können bei dieser Art und Weise von Vorgehen. Und es zeigt nur hin, zeigt nur wieder, wie tolldreist und dumm die Polizei bei solchen Einsätzen immer wieder vorgeht und immer wieder Verletzungen riskiert.
Ja, du, dann danke ich dir für die Ergänzung, für die Berichterstattung und mach jetzt direkt weiter, weil unsere Zeit ziemlich fortgeschritten ist. Vielen Dank. Ja, wir lassen den geplanten Beitrag zur DKP ausfallen, also zur Zeitung UZ, unsere Zeitung, weil unsere Sendezeit schon vorbei ist und gehen jetzt direkt über zu den Veranstaltungshinweisen.
Zur Thematik des sexuellen Missbrauchs an Mädchen. Ein Mädchen ist nicht zu gebrauchen. Ein Abend, der eine Weiterführung der Öffentlichkeitsreihe zum sexuellen Missbrauch an Mädchen darstellt, die mit den Filmtagen im kommunalen Kino begonnen hat. Es werden grundlegende Informationen zum Thema gegeben, außerdem soll Gelegenheit zur Diskussion sein. Veranstalterin ist die Projektgruppe Öffentlichkeitsreihe von Wildwasser e.V. Der Abend ist für Männer und Frauen gedacht. Heute also am Dienstag, den 12.12. um 20 Uhr im Vorderhaus.
Ja, und zur ähnlichen Thematik gibt es eine Demonstration, eine Frauendemonstration am Donnerstag, den 14.12.89. Wir Frauen holen uns die Nacht zurück. Veranstaltet oder aufgerufen zur Demonstration wird vom Notruf für vergewaltigte Frauen und Mädchen. Alle Frauen und Mädchen sind herzlich eingeladen dazu. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr im Uni-Innenhof in Freiburg in der Bertholdstraße. Es wird empfohlen von den Veranstalterinnen, Lärminstrumente mitzubringen. 17.30 Uhr Uni-Innenhof Bertholdstraße am kommenden Donnerstag, den 14.12.89.
Im Rahmen des Schurfix von der Initiative Sozialistisches Forum heute Abend um 20 Uhr im Jus Fritz ein Vortrag »Die Moskauer Prozesse« zur Dynamik der Parteisäuberungen in der UdSSR während der Stalinzeit. Heute Abend um 20 Uhr im Café Jus Fritz.
Ein Veranstaltungshinweis zum Essen. Heute Abend findet wieder die Volksküche statt, und zwar diesmal im Strandcafé ab 20 Uhr. Es gibt zum Nachtisch, soviel ich gehört habe, Vanilleküchle. Volksküche in der Adlerstraße 12 in Freiburg im Strandcafé.
Dann vorab schon ein Veranstaltungstipp für morgen Abend. Von Pro Familia ein Vortragsabend auch mit dem Thema Ansprüche und Hindernisse in der Menschheit.